Genau, der Peter hat es schon angesprochen, Gottesdienst, das Thema ist ja der Kampf um den aufrichtigen Gottesdienst. Gottesdienst, wenn wir gewöhnlich das Wort hören, denken wir eben an unsere Versammlungen, die wir haben, jeden Sonntag. Und das Neue Testament aber versteht eigentlich etwas anderes darunter, nämlich Gottesdienst als Hingabe von unserem Leben an Gott in unserem Alltag. Also die Hingabe von unserem Leben an Gott im Alltag. So beschreibt es der Apostel Paulus im Römerbrief, den wir jetzt gerade gehört haben. Und Gottesdienst ist dann auch unsere Antwort im Alltag, können wir sagen, auf den Dienst, den Gott an uns durch seinen Sohn erwiesen hat. Etwas, was wir also zurückgeben von dem, was wir empfangen haben. Und der Gottesdienst, der alltägliche Gottesdienst, ist nicht immer ganz so einfach. Er wird an verschiedenen Stellen in Gottes Wort als Kampf beschrieben. Wir Christen sind ja auch Menschen aus Fleisch und Blut. Und so wissen wir, dass unsere Natur, unsere menschliche Natur, die von der Sünde prägt ist, dass die dazu tendiert, sich immer wieder Götzen zu machen. Der Reformator Johannes Calvin, der nennt das menschliche Herz eine Götzenwerkstatt. Eine Götzenwerkstatt. Es ist kontinuierlich dran, Götzen zu produzieren. Ich komme dann noch ein bisschen näher darauf ein. Und wir wollen die Götzen, die da latent bei uns vorhanden sind, die wollen wir bekämpfen und eben im wahren Gott dienen. Und der Josua wird uns da dazu helfen. Und ich lese dazu aus dem Josua Kapitel 24, aus dem letzten Kapitel, die Vers 14 bis 15. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Der Josua versammelt das die Ältesten und die Richter vom Volk, von diesen 12 Stämmen von Israel. Er ist über 50, 85 Jahre alt und weiß, dass er bald wird sterben. Und so erneuert er den Bund von Gott mit dem Abraham, ihrem Stammvater, wo ihm eben das Land Kanaan versprochen worden ist, wo jetzt da sie eingenommen haben. Und über 400 Jahre später sind sie jetzt eben endlich in dem Land. Alles ist im Besitz genommen worden und jetzt ist es Zeit, den Gnadenbund von Gott zu erneuern. Und Josua fordert das Volk auf, den wahren Gottesdienst aufrechtzuerhalten und dafür zu kämpfen. Und in dieser grösseren Rede im Kapitel 24, das fängt schon im 23 an, geht bis ins Kapitel 24, in dieser grösseren Rede kommen die Worte: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das Thema also, der Kampf um den aufrichtigen Gottesdienst. Ich habe 3 Punkte. Erkennt Götter in deinem Herz, wähl, wem du willst dienen. Und drittens, mach ganze Sache. Erstens, erkennt Götter in deinem Herz. Ich lese nochmal Vers 14. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. In dem Satz wird deutlich, dass der Abraham von Haus aus eigentlich ein Götzendiener war. Er kommt ja aus einem Ort Ur in Chaldea, das liegt im heutigen Irak. Vermutlich hat seine Familie verschiedene Götter angebetet, weil der Josua sagt ja da im Vers, dass die Väter jenseits vom grossen Strom, und damit ist nicht der Jordan, sondern damit ist der Euphrat gemeint. Das wird deutlich in den ersten Vers im Kapitel 24, wo eure Väter jenseits vom Euphrat dient haben, den fremden Göttern. Der Abraham hat vor 400 Jahren mit seiner Familie in Ur in Chaldea gewohnt und Ur war eine bedeutende Stadt in Mesopotamien und es sind heute noch Ruinen von dieser Stadt vorhanden und die Ruinenstätte befindet sich 150 Kilometer westlich von Basra, das ist eine Stadt ganz im Süden von Irak. Und da kann man einen Tempelturm, sogenannte Zikkurat, noch sehen für einen Gott, Nanna, den sumerischen Mondgott. Das haben wir also heute noch besichtigen. Der Mondgott ist interessanterweise nicht nur dort angebetet worden, sondern weit im Norden, in der heutigen Türkei ebenfalls. Da hat damals das Haran geheissen und die einen Bibelkenner wissen vielleicht, dass der Abraham zuerst von Chaldea nach Haran mit seiner Familie gezogen ist. Und auch dort hat man herausgefunden, die haben dort auch dem Mondgott dient. Wo später der Jakob dann, also der Enkel vom Abraham, der ist ja irgendwann mal geflohen, vom Land Kanaan geflohen, zu seinem Onkel wieder rauf nach Haran. Und dann ist er wieder zurückgekommen nach einigen Jahren, oder nach vielen Jahren ist er wieder zurückgekommen mit seiner Frau und Familie. Und dort hat Rahel, seine Frau, da heisst in der Bibel, im 1. Mose 31, hat sie die Hausgötter von ihrem Vater mitgenommen. Also offensichtlich ist der Bruder vom Abraham und da der Onkel vom Jakob immer noch ein Götzendiener gewesen, wo immer noch Hausgötter auch rumstehen hat, wo ihm sehr wichtig gewesen sind, weil er ist dann denen angereist und gesagt, irgendjemand vorher hat mir mein Hausgott gestohlen. Ich wollte wieder zurück. Das sind die Götter der Väter gewesen. Und dann hat es natürlich auch in Ägypten Götter gegeben, wo dann die ganze Sippe nach Ägypten ist, 430 Jahre dort in Ägypten gelebt hat, dort hat es auch Götter gehabt. Und die Asterix und Obelix kennen oder Kreuzworträtsel lösen, die kennen Isis, Osiris, Anubis und Horus. Da wird oft gefragt, nenne einen ägyptischen Gott, oder? Und dann kommt eins von denen nehmen. Oder Asterix in Ägypten, da kommt eben auch, die Götter kommen dort auch vor. Und wir lesen, dass auch zur Zeit, wo sie also ausgezogen sind, das ganze Volk, die haben nicht völlig gebrochen mit diesen Göttern, sondern auch das Volk Israel hat noch solche Götter unter sich gehabt. Also die haben immer noch die Traditionen, die sie über Jahrhunderte mitbekommen haben, mit sich getragen. Solche Götter haben offensichtlich eine grosse Anziehungskraft und wir fragen uns, warum denn eigentlich? Was ist der Zweck von Götzen oder von Göttern überhaupt? Und sie sind kurz gesagt dazu da, dass Menschen Sicherheit und Kontrollen oder Gesundheit oder Fruchtbarkeit und so weiter, dass sie da von den Götzen überkommen. Das ist der Job von einem Götz, mir ein sicheres, kontrolliertes, ruhiges, freudiges Leben können zu garantieren. Und wir Menschen haben uns nicht geändert seit 4000 Jahren. Wir haben immer noch den inneren Drang nach Kontrolle, weil Kontrolle gibt uns Sicherheit. Wir haben den Drang, danach zu besitzen, gesund zu sein, fruchtbar zu sein und vieles mehr. Und wir haben auch immer noch den Drall, dass wir etwas Grösseres brauchen, wo uns das garantiert. Und da kommt dann auch noch unser Umfeld ins Spiel. Wir sind alle in Familien aufgewachsen oder in familienähnlichen Strukturen. Und da haben wir intuitiv oder bewusst gelernt, wie man sich verhält, wenn man Sicherheit oder Gesundheit oder Kontrolle oder Fruchtbarkeit oder irgendetwas will, was man eben meint, das brauche ich dringend, damit ich leben kann. Und dann wendet man uns natürlich diesen Kräften zu, die wir in der Familie gelernt haben, woran man sich wendet, wenn man Kontrolle, Sicherheit, Schutz und Freude und so weiter braucht. Wir schauen das ab. Wir sind Nachahmer von Natur aus ebenfalls. Und das sind dann unsere Götze, nicht unbedingt Statuen oder Gegenstände, das gibt es natürlich auch. Aber ein Götz oder das, was dahinter steckt, ist eigentlich etwas anderes. Götzendienst. Im Heidelberger Katechismus wird zum Beispiel folgendermaßen beschrieben. Ein Götz ist anstelle, oder Götzendienst ist anstelle des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart hat, oder neben ihm irgendetwas anderes ersinnen oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Das ist eigentlich da, was abgeht, wenn man Götzendienst betreibt. Der Martin Luther, Reformator, ist im grossen Katechismus, ist noch ein bisschen ausführlicher, der schreibt: Wer darauf traut und trotzt, dass er große Kunst, Klugheit, Gewalt, Gunst, Freundschaft und Ehre hat, der hat auch einen Gott, aber nicht diesen rechten, einigen Gott. Das siehst du aber mal dabei, wie vermessen, sicher und stolz man ist auf solche Güter und wie verzagt, wenn sie nicht vorhanden oder entzogen werden. Kommen wir dann nochmal auf den letzten Satz zurück. Was für Götter oder welchem Gott wendet man sich zu, wenn man von Unsicherheit, Krankheit, Kontrollverlust oder Fruchtlosigkeit bedroht wird? Die grossen Geschwisterten und die Älteren haben es uns von Kindesbein an vorgelebt. Als Kind kommen wir ganz natürlich mit über und nehmen die Sachen auf. Und so haben wir uns an die Götter von unseren Vätern gewöhnt. Und das sind Haltungen und Verhaltensweisen, die wir in uns tragen, aufgrund von unseren Familiengeschichten. Aber Achtung, gib nie deinen Eltern die Schuld dafür. Wir sind nämlich nicht Götzendiener, weil uns unsere Familie dazu gemacht haben. Der Götzendienst ist tief in unserer eigenen Natur hineingewoben. Mein familiäres Umfeld hat mir einfach vorgelebt, welche Götze und wie, dass man ihnen kann dienen kann. Wir können also nicht unsere Eltern oder Ureltern oder Großeltern dafür verantwortlich machen, für unser eigenes götzendienerisches Herz. Es gibt auch nicht nur Götzen aus der Vergangenheit. Der Josua sagt ja, entscheidet euch entweder für die Götzen von euren Vätern einen am Euphrat oder für die Götter dort in Kanaan, wo noch gerade gegenwärtig sind. Also auch die haben einen Einfluss. Das gegenwärtige Umfeld hat auch einen Einfluss auf uns. Aber der Ursprung, wie gesagt, der steckt eigentlich bei uns. Wo wende ich mich hin, wenn ich Kontrolle, Schutz, Sicherheit und so weiter will? Jetzt, wie erkennen wir solche eventuelle Götzen in unserem Herz? Das wäre noch interessant. Und ich glaube, der Martin Luther hilft uns dabei in dieser Aussage aus dem Katechismus, wenn er schreibt: Das siehst du aber mal dabei, wie vermessen, sicher und stolz man ist auf solche Güter und wie verzagt, wenn sie nicht vorhanden oder entzogen werden. Frag dich also, über was bist du besonders stolz? Oder was meinst du, ohne das kann ich nicht leben? Was benötigst du unbedingt, um erfüllt und glücklich können sein? Und was erfüllt dich mit äußerster Wut oder Verzagtheit, wenn es Gott dir wegnimmt oder vorenthaltet? Das könnten Hinweise sein. Und ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken, was für Götter locken mich eigentlich? Oder welche Götter haben in unserem Familienleben vielleicht eine Rolle gespielt? Oder welche Götter entspringen aus meinem Naturell, oder? Wenn man eher ein bequemer Mensch ist, so wie ich, dann will man einfach am liebsten, man will es einfach bequem haben und schön haben und ruhig haben. Und mein ganzes Lebensziel, mein ganzer Inhalt ist, alles Unangenehme von mir wegzuschieben, zu verdrängen und mich irgendwo anzuflüchten. Ins schöne, warme, flauschige Fernsehen schauen oder mich in ein Buch vergraben und ich will jetzt nichts hören von Problemen. Und was Konflikte? Ich habe keine. meine Frau vielleicht, aber ich, mir geht's gut. Und so weiter. Also da viel mit dem Naturell zu tun, verstehen wir, nicht nur mit Familie oder Umfeld, sondern mit dem, wer ich bin als Mensch, wo meine negativen Schlagseiten sind. Der Josa fordert uns ja schliesslich auf, tun die Götter weg. Also müssen wir irgendwo erkennen, ja, was könnte denn so etwas sein? Vielleicht ist es ja auch nichts, aber tendenziell haben wir immer irgendwo einen Drall nach etwas. Und das führt uns zum zweiten Punkt, denn wähle, wem du dienen willst. Vers 15 sagt Josua: Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Das klingt im ersten Moment eigentlich relativ postmodern, könnte man sagen, oder? Also wenn dir dein Gott nicht gefällt, der richtig, dann nimm doch einfach einen anderen. Also entweder der, wir haben da eine schöne Auswahl von Göttern, die man daraus wählen kann. Aber da meint ja der Josua nicht, weil er hat ja vorher gesagt, tun die falschen Götter weg. Ja, es ist eher so zu verstehen, dass der Josua das Volk in die Verantwortung nimmt. Es ist mit anderen Worten, es ist eure Aufgabe, die richtige Wahl zu treffen. Trefft die richtige Wahl. Es stehen so viele Götzen zur Wahl, die Götter von der Vergangenheit, von der Gegenwart oder eben Jahwe. Und ihr könnt nicht beides, oder? Ihr könnt nicht Jahwe dienen und den Götzen von der Vergangenheit und der Gegenwart. Ihr müsst die richtige Wahl treffen. Die Götter von dieser Welt, die haben kein Problem mit Konkurrenz. Aber Gott schon. Man kann nicht beides. Man kann nur im wahren Gott oder allen anderen Göttern dienen. Warum duldet eigentlich Gott keine Konkurrenz? Das ist eine wichtige Frage. Warum ist Gott ein eifersüchtiger Gott? Eifersucht ist ja nichts Schönes. Also, da wird ja manchmal in der Bibel vorgeworfen, oder? Das ist so ein egoistischer Gott, der geht es. Dem geht es immer nur um sich selber. Mag der nicht noch anderen Göttern auch noch ein bisschen eher vertragen? Warum? Ich glaube, es ist nicht so schwierig, weil die anderen Götter keine sind. Weil sie Lügengebilde sind, Trugbilder, die nicht halten, was sie versprechen. Götze und Götter sind wie Fata Morganas, die den Durstigen belügen und ihn immer weiter in die Wüste treiben, wo er letztlich verdurstet. Aber weil der wahre Gott sein Volk und überhaupt seine Geschöpfe liebt, warnt er sie auch vor diesen Schritt, vor diesen Fata Morganas und sagt, geht nicht in die Wüste, lasst euch nicht von diesen Trugbildern immer mehr ins trockene, dürre Land verirren, wo ihr letztlich müsst, zu Grund gehen. Darum warnt er und darum sagt er, dienet mir. Und auch im Neuen Bund ist es nicht ganz anders. Ich kann nicht mehrere Götter dienen. Jesus sagt einmal, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Also er nimmt das eigentlich direkt auf und sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder dienen ihr im Mammon, im Besitz, im Geld. Und das sagt er im Zusammenhang interessanterweise, macht euch keine Sorgen um den Besitz, weil der Besitz verwandelt sich schnell durch die Sorge in einen Götz. Aber ihr könnt nicht beide dienen. Ihr könnt nicht im Herr dienen und im Mammon. Also stehen sogar Jesus Nachfolger eben in dieser Gefahr, dass auf etwas anderes auf einmal für sie wichtiger wird. Und darum ist es für uns auch wichtig, jedes Mal zu wählen, immer wieder regelmäßig zu wählen. Ich will mich nicht von vergangenen und nicht von gegenwärtigen Götzen einfangen lassen und der Sklave von ihnen sein, sondern ich will wirklich dem Herr dienen. Und ich glaube, dazu eignet sich, wenn wir von Gottesdienst reden, eigentlich der Gottesdienst am Sonntag ganz besonders. Weil der Gottesdienst am Sonntag ist eigentlich die regelmäßige, jawohl, die regelmäßige Versammlung von Gottes Bundesvolk. Und der einzig wahre Gott ruft sein Volk zusammen. Und er, Jesus Christus, ist unser Bundeshaupt und unser Herr aufgrund von seinem ewigen Sündopfer. Und in regelmäßigen Abendmahl bekennen wir die Einheit mit dem Sündopfer und mit unserem Bundeshaupt. Und durch seinen Heiligen Geist ist er in unserer Mitte, ist gegenwärtig der lebendige Gott. Um ihn herum versammelt man uns. Und Christus ist der ewige Hohepriester und spricht uns seine Vergebung und seine Gnade und seinen Frieden zu. Und als König teilt er uns seine Ordnungen mit, die Ordnungen vom Bund, und befähigt uns durch sein Wort und seinen Geist auch danach zu leben. Und wir geben ihm eine Antwort. Unser Lob von der Lippe ist ein Dankopfer, das aufsteigt. Und im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir uns zur Loyalität zu unserem dreieinigen Bundesgott und seinem Rettungswerk gegenüber. Und im Unser Vater betet man für eine weltweite Ausbreitung von der wahren Gotteserkenntnis und von der Sammlung von seinem weltweiten Volk. Eine einzige Loyalitätsbekundung ist der Gottesdienst. Und da darf man immer wieder neu uns bewusst werden, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und so haben wir spätestens am Sonntag die Möglichkeit, uns über zu prüfen, wie habe ich in der vergangenen Woche im Herrn dient, wem habe ich eigentlich wollen dienen. Und wir können uns ermutigen, immer wieder neu, ich will mich wieder richten, ausrichten nach meinem einzig wahren Herrn. Das ist schon zum dritten Punkt. Mache ganze Sache, das was der Josua sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Vorbilder haben eine grosse Wirkung. Das ist mir wieder einmal mehr bewusst geworden, als ich mit meiner Frau irgendwann in den frühen 2000er, ich kann es auch schon sagen, früher, als ich noch jung war, in den 2000er Jahren, bin ich mit meiner Frau in Zürich gelaufen, in die Bahnhofstrasse, an einem Schaufenster vorbeikam. Und es hat fast keine jungen Männer dort gegeben mit Bart. Ausser die Kishona-Studenten. Aber ich war ja schon nicht mehr ein Kishona-Student, sondern schon Prediger zu Thalwil. Und da im Schaufenster von einem Modehaus sehe ich ein Bild von so einem Model. Ein junger Mann mit einem Rauschebart, oder? Und ich bin fast verschrocken, weil das ist so absolut ungewöhnlich gewesen. Jeans, T-Shirt, cool. Und dann so einen Bart. Mit 25 oder weiß auch nicht, wie alt das war. Und ich habe zu Messi gesagt, musst du mal da schauen, das ist ja unglaublich. Du wirst sehen, in 2-3 Jahren laufen alle jungen Männer mit Bart rum. Ich bin ja kein Prophet, aber die Prophezeiung hat sich also tatsächlich erfüllt. Es gibt heute lange Bärte, kurze Bärte, Bartcreme, Bartbürste, Bartwachs, Bartshampoo, Bartöl, Bartschere und so weiter. Bart in allen Längen, Farben und Formen. Es ist ein wahrer Bartboom-Ausbruch und der hebt relativ lang schon an. Also ich staune immer noch. Ganz interessant, wie ein paar Vorbilder auf dem Laufsteg eine enorme Auswirkung und eine Vorbildwirkung können haben, die sich über Generationen hinweg entwickelt. Das funktioniert. Aber warum eigentlich? Weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir Nachahmer sind. Schon vom kleinsten Säugling bis zum Erwachsenen, wir ahmen nach. Und zum Schlechten und zum Guten natürlich. Und das macht Josua sich zunutze, nicht in Bezug auf sein Bart, aber in Bezug auf seine Entschlossenheit. Ich und mein Haus, wir werden dem Herr dienen. Ich gehe voran, ich übernehme Verantwortung. Er statuiert das Exempel, wie man so schön sagt. Der Josua erklärt da seine Absichten. Jetzt die Fähigkeiten von Josua, sein Haus für den Herrn zu gewinnen, sind begrenzt. Und unsere Fähigkeit ist es auch. Alles, was wir tun können in Bezug auf unser Haus und unsere Familie, ist, sie zu unterweisen, sie zu ermutigen, selber auch Vorbild zu sein, sie zu ermahnen und natürlich auch für sie zu beten. Aber alles andere muss der Heilige Geist tun im Herzen von unseren Kindern, von unseren Eltern oder Geschwistern. Ich bin nicht der Heilige Geist. Ich kann sie schon zu irgendeiner Entscheidung drängen. Aber je nachdem werden sie entweder machen, damit ich ruhig bin, oder sie werden das irgendwann wieder über Bord werfen oder erst recht nicht. Die allerbeste christliche Erziehung, die allerbeste christliche Erziehung garantiert keinen Erfolg in Bezug auf die Erneuerung von unseren Herzen. Weil es nicht unser Job ist, die Herzen von unseren Kindern oder Geschwistern zu erneuern. Das ist Gottes Job. Aber er kann es machen, der allmächtige Geist von Jesus, er kann es machen. Und so weist der Josua da eigentlich auf den grösseren Josua hin, auf Jesus Christus. Weil auch der grössere Josua hat ein Haus, eine Familie, deren er vorsteht. Hebräerbriefschreiber sagt: Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Und Christi Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen und die Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Ich bin da ein bisschen. Da werden Vers da. Jesus ist dem treu, heisst es da im Hebräerbrief. Jesus ist dem treu, der ihn eingesetzt hat über seine Familie. Jesus ist der Herr über seine Familie, über sein Haus. Und das ist das Volk vom Neuen Bund. Das sind Israeli und Palästinenser und Italiener und Ukrainer und Schweizer und Russen und Deutsche und Afrikaner und Kolumbianer und weiss ich nicht was alles. Alle die, die an Jesus Christus glauben und von ihm durch sein Blut erlöst sind. Die universale Familie von Jesus, die sich über alle Kontinente und Sprachen und Ethnien erstreckt. Und Jesus sagt, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Und wenn Jesus sagt, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen, dann ist das eine gute Nachricht, weil Jesus mehr kann als wir natürlichen Eltern. Er ist nicht begrenzt. Er kann Widerstände überwinden. Er kann den Heiligen Geist vermitteln. Er kann uns treu machen. Er kann uns festheben. Er kann uns die Liebe zu Gott einflößen. Wir sind seine Familie. Wir gehören mit Hut und Haar ihm. Er übernimmt Verantwortung für sein Haus. Er sorgt dafür, dass wir ihm dienen können und dienen werden und dienen wollen bis am Schluss. Und dafür hat er alles gemacht, damit wir sein Haus auch können. Ganze Sache machen. Und Jesus sagt, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen, dann muss er nicht unsicher hoffen und bangen, sondern er kennt die, die ihm gehören. Wie der Apostel Paulus sagt in dem Vers, aber das von Gott gelegte, feste Fundament bleibt bestehen und trägt dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und unsere Verantwortung drum, jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Lass uns also weiterhin drum kämpfen, aufrichtig im Herz dienen unserem Gott, weil Jesus Christus, der grössere Josua, er kämpft für uns. Ich fasse also zusammen. Erstens, wie können wir aufrichtig Gottesdienst feiern und für einen aufrichtigen Gottesdienst kämpfen. Erkennt Götter in deinem eigenen Herz und ruhm sie aus. Und wähl, wem du willst dienen. Jedes Mal, wenn du merkst, dass in deinem Herz die Götter um ihre Aufmerksamkeit buhlen, dann entschließ dich, nein, mein Herz gehört meinem Herr, wo sein Herz für mich hingegeben hat. Und drittens, mach ganze Sachen und denk daran, dass Jesus dein Familienoberhaupt ist und dass er dir hilft, ihm zu dienen. Amen.